Ich habe auch schon als Kind und als Jugendlicher diese Kar-Tage. Ich weiß nicht, ich habe auch mal gewusst, woher das Kar kommt. Das hat irgendeinen lateinischen Hintergrund. Diese Kar-Tage auch schon immer sehr gemocht. Die Tage Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag. Das waren so Tage, wo die Stimmung im Gottesdienst in etwa so, also mir entgegenkam, meinem Naturell. Bisschen melancholisch, ein bisschen schwermütig. Und wie gesagt, ich habe das immer schon sehr genossen. In meiner alten Kirche am Gründonnerstag wurde abends ein Gottesdienst gefeiert, der sehr prunkvoll und mit viel Pomp und viel Trara, sage ich mal, begonnen hat. Ja, man hat sich an diesem Abend daran an die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes erinnert. Ja, es wurde... Jeder, der da irgendwie, die Messdiener, jeder bekam irgendwas in die Hand gedrückt, eine Fahne und ein Flambeau und ein Weihrauchfass. Ja. Es wurde also alles aufgefahren, was die Kirche zu bieten hatte. Und dieser Gottesdienst begann und man kam bis zu diesem Punkt, man nannte das das Gloria. Das ist ein Punkt in der Liturgie. Kommt von Gloria in Excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Das wurde noch mit Orgel, da wurde das Te Deum gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Ja, mit Orgelgetöse und die Schellen alle und die Glocken läuteten oben im Turm. Ja. Und dann auf einmal, wenn das vorbei war, dann erinnerte sich die Kirche daran, dass ja jetzt das Leiden und Sterben des Herrn begann. Und man hat alles abgestellt. Ja, die Glocken wurden weggetan, die Orgel wurde abgestellt. Die Glocken im Turm wurden abgestellt. In Marbach konnte man das immer noch beobachten. Selbst die Turmuhr blieb in dem Moment stehen. Und man holte solche Holzklappern raus. An den Stellen, wo dann sonst eigentlich die Glocken läuteten, dann macht es klapp, 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 klapp. Auch der Karfreitagsgottesdienst war ein ganz anderer als sonst. Ja, es war nur ein Wortgottesdienst. Es wurde die Schrift gelesen und nur das Mahl ausgeteilt. Das ist dieser zentrale Punkt, der sonst in der Messe immer war, die Wandlung, der fehlte. Und dann am Karsamstag ging es eigentlich abends wieder ähnlich los, wieder bis zu, und dann setzte der Gottesdienst wieder an diesem Gloria ein. Ja, wieder mit allem, was läutete und glockte und die Orgel toste. Und dann, ich habe es euch ja letzten Sonntag, letzten Ostern erzählt, dann kam dieses Lied, der Heiland ist erstanden. Ja, dieser hohe Ton, das war wie ein Befreiungsschrei. Ja, der Heiland ist erstanden. Und an diesem Karfreitagsgottesdienst wurde die Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte nach Johannes gelesen, die Dale vorhin teilweise gelesen hat. Und wir haben das so gemacht, wir hatten drei Akteure. Das wurde in verschiedenen Rollen gelesen. Da gab es einen Sprecher, der alles das erzählt hat, was der Erzähler. Dann gab es einen, der die Worte Jesu vorgelesen hat. Und einen dritten, der alle anderen Stimmen, die da sprachen, in dieser Geschichte vorgelesen hat. Und ich durfte da sehr oft dran teilnehmen. Ich habe das gerne gemacht. Nachdem ich dann allerdings zum Glauben kam, beim ersten Karfreitagsgottesdienst habe ich gesagt, das machen wir auch so. Ja, ich weiß, der Paul Weider, die den noch kennen, war dabei. Und dritter, wir haben Passionsgeschichte nach Johannes gelesen in versetzten Rollen. Und ich muss sagen, ich kam bis zu dem Punkt, wo es hieß in der Ecke Schrift. Und es ist vollbracht und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Und da musste ich sehr, sehr weinen an dem Punkt. Jahrelang hat mich diese Stelle nicht berührt. Aber in diesem Moment, das Kreuz hatte eine andere Bedeutung für mich gewonnen. Es war nicht mehr der Gegenstand irgendeiner wichtigen oder zentralen Geschichte. Das Kreuz war jetzt mehr geworden für mich. Ich hatte erkannt, dass dort das geschehen war, was eine zentrale Bedeutung hat, auch für mich begonnen hatte. Dort hatte Jesus das stellvertretende Opfer für meine Sünden dargebracht. Sein stellvertretender Tod am Kreuz für mich erlitten, der hatte mich freigemacht von dieser Last der Sündenschuld. Und das war mir bewusst geworden und war mir unter die Haut gegangen. Und deswegen wollen wir uns heute ein paar Gedanken über das Kreuz machen. Und wir lesen ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ich will drei Gedanken aus diesem Text aufgreifen, nur drei Gedanken. Erstens, den Juden ein Ärgernis. Wir wollen schauen, das Kreuz aus der Sicht der Zeitgenossen Jesu. Zweitens, den Nationen, den Heiden eine Torheit. Das Kreuz aus der Sicht der Humanisten, der Ästheten und Idealisten. Und drittens, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Fritz Binde, ein gläubiger Bruder, ein Evangelist, hat einmal gesagt, vielleicht ist mit nichts in der Welt eine solche Heuchelei betrieben worden wie mit dem Kreuz. Den einen ist es ein ehernes Götzenbild, den anderen ein magisches Wunderzeichen, wieder anderen ein flammendes Kampfzeichen, den vierten ein kostbares Schmuckzeichen, den fünften ein schwarzes Trauerzeichen und den sechsten ein verhasstes Ärgernis. Doch es ist weiter nichts als der Galgen, an dem damals die Sklaven zu Tode gebracht wurden und an den man auch den erwählten Knecht Gottes, Jesus Christus, unter die Übeltäter rechnete und für nichts achtete. Zum ersten Punkt, den Juden ein Ärgernis. Die Kreuzigung war eine grauenvolle Hinrichtungsart. Die Delinquenten hingen oft tagelang an den Kreuzen, bevor sie starben. Die Kreuzigung war aber keine Erfindung der Römer. Sie wurde von den Karthagern als erstes angewandt. Und dort hatte sie auch einen religiösen Bezug. Für die Karthager war die Erde heilig. Deswegen durfte diese Erde nicht mit den Leichen von Verbrechern verunreinigt werden. Die Leichen blieben am Kreuz hängen und konnten von Geiern oder sonstigen Aasfressern beseitigt werden, ohne dass diese heilige Erde verunreinigt wurde. Diesen ursprünglichen Bezug kümmerte zwar die Römer herzlich wenig. Für sie war das nur die abschreckende Wirkung einer solchen Hinrichtungsart von Bedeutung. Aber dennoch ist diese ursprüngliche Symbolik für die Kreuzigung Jesu vorhanden. Der Herr Jesus war für die Menschen so verachtet, dass nicht einmal die Erde mit ihm verunreinigt werden sollte. Kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Wir können ihn nicht mehr sehen. Für den gibt es nur einen Weg, weg mit ihm, entsorgen. Wir wollen ihn hier nicht auf dieser Erde haben. Er stört uns nur. Es gibt keinen Platz für ihn auf dieser Erde. Und deshalb wurde er erhöht und ans Kreuz gehängt. Golgatha, das ist ein unreiner Ort, eine geistige Müllkippe. Ein Ort, wo die Verachtetsten, die Geringsten, für alle weithin sichtbar aus der Gesellschaft ausgestoßen und bestraft wurden. Der Prophet Jesaja hat das vor Jahrhunderten bereits gesehen und vorhergesagt, als er in Jesaja 53, Vers 3 schrieb, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Obwohl prophetisch angekündigt, haben die Juden damals nicht erkennen wollen, wen sie da ans Kreuz schlugen. Zu Nikodemus hatte Jesus in jener Nacht, als er mit ihm sprach, gesagt: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Damals hat Nikodemus nicht verstanden, von was Jesus sprach. Aber wie schön, dass wir ihn später wieder unterm Kreuz finden und er unter anderem dafür sorgt, dass der Leichnam Jesu beerdigt wird und eben nicht ein Fraß der Geier und der Aasfresser wird. Das Kreuz, den Juden ein Ärgernis. Das Kreuz, den Nationen eine Torheit. Heinrich Heine, ein großer Spötter, der allerdings später doch noch den Weg zum Glauben fand und sich bekehrte und gläubig wurde. In seiner Zeit als Spötter hat er Folgendes gedichtet: Nur mir kein Kreuz aufs Grab gesetzt, sei's Holz, sei's Eisen oder Stein. Stets hat's die Seele mir verletzt, dies Marterbild voll Blut und Pein. Dass eine Welt so gottbeseelt, so voller Wonne um und um, zu ihres Glaubens Symbolum sich einen Galgen hat erwählt. Heine hat sich maßlos über dieses Kreuz geärgert. Und warum? Wir werden es gleich erfahren. Nur ja kein Kreuz auf mein Grab. Das ist doch ein Galgen. Und für manche Leute ist das Kreuz eben gleichzusetzen mit einem Galgen. Stellt euch vor, für die Leute muss das damals so gewirkt haben, als wenn wir jetzt hier oben einen elektrischen Stuhl abbilden oder ein Schafott oder eben einen Galgen. Nur ja kein Kreuz aufs Grab gesetzt. Auch Goethe hat sich über das Kreuz ausgelassen. Er nennt es das leidige Marterholz, das widerwärtigste unter der Sonne. Und er sagt, vier Dinge sind ihm zuwider wie Gift und Schlange: Tabakrauch, Wanzen, Knoblauch und das Kreuz. Ein Gott, der seinen einzigen Sohn blutig am Kreuz schlachten lässt, passt eben nicht in das Bild vieler Menschen. Das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz ist eine offene Absage an den Glauben der Humanisten. Sie glauben an das Gute im Menschen, dass im Mensch ein guter Kern vorhanden sei. Und oft sind es hochintelligente, moralisch hochstehende Personen, die nicht akzeptieren können, dass sie zu denen gehören, von denen Paulus im Römerbrief schreibt: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Vor ein oder zwei Jahren hat der Manuel auf der Weihnachtsfeier, auf der Adventsfeier gepredigt und hat in seiner Predigt ausführlich über die Sündhaftigkeit des Menschen gesprochen. Und nachher sagte einer unserer Gäste, die wir mitgebracht haben: Nee, so schlecht bin ich nicht. Ja, so schlecht sind wir nicht. Ein weiteres Zitat: Das Opfer des reinen, unschuldigen Sohnes Gottes für den schuldigen, verlorenen Sünder ist ein Dolchstoß für jede Form der Selbstgerechtigkeit, der Selbsterlösung und des Stolzes der Menschen, der meint, keine Vergebung, keine Erlösung, keine Stellvertretung notwendig zu haben. Ich wiederhole nochmal: Das Opfer des reinen, unschuldigen Sohnes Gottes für den schuldigen, verlorenen Sündern ist ein Dolchstoß für jede Form der Selbstgerechtigkeit, der Selbsterlösung und des Stolzes des Menschen, der meint, keine Vergebung, Erlösung oder Stellvertretung nötig zu haben. Mit anderen Worten, die Menschen, die meinen, sie seien doch gut genug, sie könnten mit ihren guten Werken vor dem Gericht Gottes bestehen und sie bräuchten keine Vergebung, sie hätten gar keine Erlösung notwendig, es bräuchte niemand für sie zu sterben. Für diese Menschen ist das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, völlig sinnlos, völlig unnötig und nicht akzeptabel. Ein Gott, der so etwas fordert, ist barbarisch, blutrünstig, unmenschlich und deshalb abzulehnen. Der Gott, der bei den Menschen ankommt, der akzeptiert würde, das ist der liebe Gott. Der Gott, der mal ein Auge zudrückt, der mal Fünfe gerade sein lässt. Das widerspricht aber dem biblischen heiligen Gott, der Sünde nicht dulden kann. Gottes Gerechtigkeit fordert Genugtuung. Wenn wir wissen wollen, wie Gott Sünde beurteilt, wie schlimm in Gottes Augen Sünde ist, dann müssen wir es ans Kreuz schauen. Was dort mit dem Herrn Jesus geschehen ist, so schlimm ist Sünde. So schlimm ist Sünde, dass der unschuldige Sohn Gottes stellvertretend für uns sterben musste. Es gab keine andere Möglichkeit. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ein blutiges Opfer als Strafe für Sünde fordert und ewige Verdammnis für zeitliche Sünde, ein solcher Gott ist für den natürlichen, von der Sünde verblendeten Verstandesmensch ein unzumutbarer Skandal. Das ist völlig unvernünftig. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist völliger Blödsinn. Das ist eine Torheit. In den Katakomben Roms hat man eine Inschrift mit einer Zeichnung gefunden. Und die Zeichnung stellt einen Menschen mit einem Eselskopf dar. Und die Unterschrift unter dieses Graffiti, die lautet in etwa so: Alexanders Gott ist ein Esel. Ein Gott, der sich für die Sünden seiner Geschöpfe von seinen Geschöpfern martern und umbringen lässt, der ist nicht normal. Der ist nicht nur dumm, sondern ausgesprochen blöd. Eben ein Esel. Paulus hat im Römerbrief sinngemäß geschrieben: Für einen guten, moralischen, für einen edlen Menschen würde man vielleicht unter Umständen gegebenenfalls sich noch opfern. Aber für einen Sünder, für einen Verbrecher macht man das auf gar keinen Fall. Der soll doch sehen, wie er fertig wird. Der hat sich das selbst eingebrockt. Sehe er doch zu, wie er damit fertig wird. Das ist die Weisheit der Menschen. Aber Gott hat die Weisheit der Menschen zur Torheit gemacht. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. All diese Ärgernisse, diese Torheit, diese menschliche Weisheit bietet aber keinen Ausweg aus dem Dilemma, in dem der Mensch steckt. Ihm, dem Menschen, ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. So lesen wir im Buch Prediger. Der Mensch hat eine Ahnung davon, dass es nach dem Tod weitergeht. Er hat Sehnsucht nach Friede. Er sehnt sich eigentlich nach Versöhnung mit Gott. Ihm bietet Gott in dem Ärgernis, das er dem Menschen zumutet, in der Torheit Gottes einen Ausweg an. In der Kraft des Kreuzes Jesu. In diesem Kreuz ist der Ausweg zu finden, im Glauben an den Herrn Jesus. Der dritte Punkt: uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Predigt vom Kreuz, die Predigt über Jesus als gekreuzigt, ist den Berufenen selbst, Juden wie Griechen. Die Griechen stehen hier für die Nationen. Für die Juden gab es nur zwei Sorten Menschen, Juden und andere. Ja, und die anderen, die Nationen, das waren die Griechen. Die Predigt vom Kreuz, die Predigt über Jesus als gekreuzigt, ist den Berufenen selbst, Juden wie Griechen, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir haben heute schon einige Zitate von bekannten, berühmten Weltmenschen gehört. Auch diese Kraft Gottes ist von diesen Menschen bemerkt worden. So wird von einem berühmten und bekannten Zeitgenossen Folgendes berichtet. Als Napoleon als Gefangener auf St. Helena saß, hat er einst zum Grafen Monhalon gesagt: Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf? Auf die Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf die Liebe gegründet. Und heute noch würden Millionen von Menschen für ihn sterben. Es ist weder ein Tag noch eine Schlacht, welche der christlichen Religion in der Welt den Sieg verschafft hat. Nein, ein Krieg vieler Jahrhunderte, begonnen durch die Apostel und fortgeführt durch ihre Nachfolger und die Flut nachkommender christlicher Generationen. In diesem Krieg stehen alle Könige und Mächte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich keine Armee, sondern eine geheimnisvolle Kraft einiger Menschen, die hier und da in alle Teile der Welt ausgestreut sind und die kein anderes Bundeszeichen haben als das Kreuz. Ich sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben und eine Speise der Würmer werden. Das ist das Schicksal des großen Napoleon. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, das da gepriesen und gepredigt wird und über die ganze Erde sich ausbreitet. Soweit Napoleon. Woher haben diese Millionen von Menschen vor und nach Napoleon die Kraft herbekommen, ihr Leben hinzugeben? Was hat sie stark gemacht im Leben und was hat sie stark gemacht im Tod? Wir haben in der Schrift gelesen, dass das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, die gute Nachricht, dass am Kreuz die Rettung der Menschheit vollbracht ist, für Juden und Heiden Ärgernis und barer Unsinn ist. Die, die an diese Rettung glauben, schöpfen aus diesem Wort aber nicht nur die Kraft, sondern sie erfahren auch immer wieder diese Kraft, ein Leben zu leben, in dem und durch das Gott wirken kann. Die Schrift und die Geschichte der Christen beweist, dass die großen und kleinen Dinge des Alltags und der Geschichte nur aus dieser Kraft heraus geschehen können. Am Kreuz wurde die Schuld der ganzen Menschheit hinweggenommen. Das ist wiederum sehr theoretisch, aber am Kreuz wurde meine Schuld hinweggenommen. Das ist praktisch, das ist persönlich. Mir wurde eine Schuld abgenommen, die ich niemals hätte bezahlen können. Die Schrift sagt, dass der Sünde Lohn der Tod ist. Eine Sünde allein hätte gereicht, ewig in der Hölle verdammt zu werden. An anderer Stelle steht geschrieben, wer ein Gebot übertreten hat, hat das ganze Gesetz übertreten. Bereits als Kind habe ich gelogen, habe mich am fremden Eigentum vergriffen, habe meinen Eltern nicht gehorcht, bin ungehorsam gewesen. Die Sünde hat mich das ganze Leben lang begleitet, auch wenn die Dimensionen sich geändert haben, leider nicht zum Besseren. Damit habe ich eine riesengroße Schuld auf mich geladen. Und das hat auch ein Martin Luther, mein Namensvetter, bewegt und hat ihn verzweifelt fragen lassen, wo finde ich einen gnädigen Gott? Sowohl dieser Martin als auch ich, wir haben ihn gefunden. Dort am Kreuz von Golgatha, wo er die Schuld der Martins auf sich genommen hat. Freiwillig, aus lauter Liebe zu den Martins und auch aus Liebe zu dir. Dort hat er mir 10.000 Zentner Schuld abgenommen. Dort habe ich die herrliche, befreiende Botschaft erfahren, du darfst leben, du darfst ewig leben, du darfst ewig in der Herrlichkeit Gottes leben, weil ich, Jesus, deine Schuld bezahlt habe. Und diese frohe Botschaft ist nicht allein Motivation dafür, dass ich jetzt Kraft bekomme, ein anderes Leben als das wie bisher zu führen. Und das wäre ja auch wieder eine eigene Kraft, die nicht lange hält. Und so ist es ja auch. Solange wir uns auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Motivation stützen, hält das nicht lange. Gott hat darüber hinaus versprochen, alle Tage bei seinen Kindern zu sein, bei denen, die dieses Kreuzesopfer für sich in Anspruch genommen haben. Er will sie befähigen, aus seiner Kraft herauszuleben. Er hat einem Paulus versprochen, und dieses Versprechen gilt genauso dir und mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich, Paulus, mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das Wort vom Kreuz ist denen, die errettet werden, die an den Herrn Jesus glauben, Gottes Kraft. Wir Jünger Jesu haben eine Kraftquelle, die unerschöpflich ist. Diese Kraft hat Männer und Frauen befähigt, alles aufzugeben. Vermögen, Luxus, gesicherte Stellungen, um hinauszugehen, die frohe Botschaft fremden Völkern, in fremden Ländern, in unwirtlichen Gegenden, in furchtbaren Klimas und unter schwierigen Bedingungen zu verkündigen. Er hat einen Hudson Taylor befähigt, in die Weiten Chinas zu gehen, einen Charles Studd in das Herz Afrikas. Diese Kraft hat einen Jim Elliot und vier seiner Freunde in den Dschungel Ecuadors zu den Auca-Indianern ziehen lassen. Und diese Kraft hat aber auch ihre Ehefrauen dieser fünf Männer befähigt, ebenfalls in den Dschungel Ecuadors zu ziehen, um den Mördern ihrer Ehemänner, um ihnen zu vergeben und ihnen die frohe Botschaft vom Kreuz zu bringen. Diese Kraft hat einen Dietrich Bonhoeffer in den schweren Tagen im Nazi-Gefängnis dichten lassen: und reichst du uns den Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Nur aus der Kraft Christi konnte er das dichten und auch erleben. Er hat es ja erlebt. Aus dieser Kraft konnten und können heute noch Heerscharen von Gläubigen in Konzentrationslagern der Nazis, in den Gulags der Kommunisten, in Arbeitslagern in Nordkorea und auf der ganzen Welt ausharren. Sie können aus dieser Kraft heraus Mitgefangene trösten und ihnen die frohe Botschaft verkünden. Und sie können aus dieser Kraft heraus ihren Verfolgern verzeihen. Sie können für sie beten und sie können sie segnen. Es gäbe sicherlich noch hunderte von Beispielen aus der Schrift und aus der Geschichte der Christenheit, um diese Kraft zu beschreiben. Sie ist keine theoretische oder eingebildete oder eine suggestive Kraft, sondern sie ist eine reale Kraft aus der Höhe, die in den Schwachen mächtig ist. Das waren alles Beispiele, die jetzigen Beispiele, die viele Gott sei Dank nie erleben werden. Aber Gottes Kraft durch die Botschaft vom Kreuz ist aber auch in denen mächtig, die jeden Tag an ihrem Schreibtisch sitzen, an der Werkbank stehen, am Fließband stehen, am Küchenherd ihren Platz ausfüllen, an den Plätzen, an die sie Gott gestellt hat. Diese Kraft lässt uns den Nächsten lieben und einander lieben mit der Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Diese Kraft lässt einander ertragen. Diese Kraft lässt uns einander vergeben. Diese Kraft lässt uns in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Diese Kraft lässt uns in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Diese Kraft lässt uns Leid ertragen, und zwar auch ungerechtfertigtes Leid. Lässt uns ertragen diese Frage, warum ich? Diese Kraft lässt nicht wieder schmähen, wenn wir geschmäht worden sind. Und diese Kraft befähigt mich, Böses nicht wieder mit Bösen zu vergelten. Das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen.